Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Folge des Vodafone Podcast Connected She Can. Ich bin Katja Mohl-Wolf, Gründerin des Emotion Verlags und für 8 Folgen Gastgeberin dieses Podcasts. Darin stellen wir euch inspirierende Frauen vor, die neue Wege gehen und die Möglichkeiten moderner Konnektivität und Technologie für ein selbstbestimmtes Leben nutzen. Heute ist Hendike Fröchling bei uns zu Gast, die schon seit fast 20 Jahren in der Digitalbranche unterwegs ist, also eine echte digitale Pionierin war und heute erfolgreich als Geschäftsführerin des von ihr gegründete Online-Portal Yoga Easy leitet. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Hendike. Fürs erste Kennenlernen erzähl uns doch bitte kurz von deinem beruflichen Werdegang, der durchaus beeindruckend ist.
Ja, sehr gerne. Ich habe ursprünglich Politikwissenschaft studiert und bin dann bei der Verlagsgruppe von Holzbrinck im Beteiligungscontrolling ins Verlagswesen eingestiegen. Und damals war das Internet noch in den Kinderschuhen und Holzbrinck hat Parship gegründet und ich wurde dort Geschäftsführerin und habe Parship mit aufgebaut. Und das hat natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danach war ich bei der Zeit ein paar Jahre Anzeigenleiterin und dann Geschäftsführerin von Zeit Online. Und dann, inzwischen vor genau 10 Jahren, habe ich Yoga Easy gegründet.
Mit dieser jahrzehntelangen Erfahrung im Online-Geschäft bist du also quasi schon eine Digital Native. Wie viele verschiedene Apps und Tools hast du heute schon genutzt und welche waren das?
Als erstes, wenn ich aufwache, lese ich Zeitung, aber ich lese sie natürlich digital. Ich lese die New York Times und Zeit Online auf Apps. Ich habe so ein iPad Mini, was praktisch auch gleichzeitig natürlich mein Buch ist. Aber Bücher lese ich abends und nicht morgens.
Auch digital oder?
Ja.
Nur noch digital?
Nur noch digital. Okay. Also über die Kindle-App und ich bin auch Scobie-Nutzerin. Und alles ist bei mir digital in der Beziehung. Ich lese sehr viel, aber eben fast nicht mehr auf Papier. Und dann habe ich natürlich heute Morgen ein Yoga-Video gemacht. Eins von unseren kurzen 22 Minuten Morgen-Yoga mit Barbara No. Das ist halt super praktisch. Das hätte ich sonst nicht geschafft vor diesem Interview. Dann höre ich auch Radio über mein Handy, Deutschlandfunk, also ganz normal, aber eben nicht über ein Radio. Und ich höre sehr viele Podcasts. Die höre ich aber auch eher abends als morgens, muss ich sagen. Deshalb habe ich das heute Morgen nicht gemacht. Ja, dann habe ich 2 Sachen auf die Einkaufsliste gesetzt. Bring, die App, nutze ich auch. Und bin natürlich mit Google Map, habe ich überprüft, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin. Naja, ich könnte endlos weiterreden, das geht ja allen so. Also von morgens bis abends hat man das Telefon in der Hand.
Das Motto dieses Podcasts ist ja Connected She Can, das hervorragend zu dir und deinem beruflichen Weg passt, wie ich finde. War dir denn schon früh klar, dass das Digitale dein Ding ist?
Bei mir fällt die Antwort zweiteilig aus. Unternehmerin? Das war für mich überhaupt gar kein Plan. Das ist eher durch Zufall gekommen. Ich hatte, dadurch, dass ich zum Beispiel bei Parship Geschäftsführerin war und auch vorher im Corporate Venture Bereich gearbeitet habe, also für die Verlagsgruppe in Startups investiert habe und mir Startups angeguckt habe, hatte ich da ganz viel Unternehmerisches im Job drin. Aber ob ich da nun selber, also das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, dass ich selber Unternehmerin bin vorher.
Deine Eltern sind auch nicht Unternehmer?
Meine Eltern sind beide Beamte.
Ah, okay.
Also von daher war das als Kind bei mir wirklich weit weg, genau. Aber das Digitale, das hat mich von Anfang an magisch angezogen. Ich habe ja im Zeitungsbereich begonnen bei Holzbrinck und ich habe mich da immer umgeguckt, nach oben natürlich, weil ich dachte, ich werde ganz bestimmt natürlich da meinen Weg machen. Und ich habe weder oben bei den Führungspositionen noch links oder rechts von mir irgendwas gesehen, was ich eigentlich wirklich machen wollte. Bis ich gehört habe, dass Holzbrinck ein Internet-Team aufbaut. Und da war ich sofort Feuer und Flamme. Also ich habe einfach gemerkt, ich glaube, das ist dieses Bedürfnis, immer was Neues mir anzugucken, zu lernen, immer Futter für den Geist zu haben. Das hat sich da eigentlich ideal wiedergefunden.
Du warst ja kurz nach der Gründung von Parship gleich dort. Ja. Was hast du in dieser Zeit über die Kraft der digitalen Verbindungen zwischen Menschen?
Natürlich war diese Skepsis da, ja, ich kann mich doch nicht online verlieben. Und das ist natürlich Quatsch, weil die Kraft der Verbindung, die man online knüpft, besteht darin, dass es eben echte Menschen sind. Ich finde die nur über Parship, aber verlieben tue ich mich natürlich beim Kerzenschein, bei dem Dinner, für die ich die Person dann in Fleisch und Blut treffe, ist ja klar. Und das war wirklich, also wir haben sehr, sehr schnell dann Dankes-E-Mails bekommen von glücklichen Paaren und jeder kennt, glaube ich, inzwischen Menschen, die ihren Partner über Parship gefunden haben. Und das ist, ja, das hat einfach eine wahnsinnige Kraft. Und wenn man denjenigen halt nur online oder am besten online findet, umso besser.
Du warst ja damals sicher als Frau eine Ausnahme in dieser aufstrebenden Branche, oder wie hast du das empfunden?
Es war so schrecklich. Ich war weit und breit die einzige. Ich war die einzige Frau in diesem Internetteam von Holzbrink. Vorher war ich die einzige Beteiligungskontrollerin gewesen. Und Parship, den Job, habe ich mit Sicherheit auch bekommen, weil ich eine Frau war und einige Männer vielleicht auch dachten, das Thema ist mir zu komisch, so ein bisschen anrüchig damals. Egal, das war für mich eine super Chance, weil ich meine, es war ja dann auch sehr erfolgreich. Und das war bei Parship selber dann überhaupt gar kein Problem, weil da die Chefpsychologin eine Frau war und da waren viele Männer, aber da waren auch viele Frauen und vor allem in so einem kleineren Team, da kann man dann selber ja auch mitgestalten, wie die Atmosphäre ist und das war dann alles wunderbar. Aber die Zeiten davor waren schon teilweise etwas unangenehm.
Was hast du daraus gelernt, so eine Frau unter vielen Männern im Digitalgeschäft zu sein?
Dass das blöd ist. Also ich achte auch jetzt in meinem eigenen Geschäft, versuche ich darauf zu achten, dass weder die Frauen Quote unter 25% sinkt, noch die Männerquote. Ich glaube, es ist immer unangenehm, wenn man in so einer Minderheitsposition ist und dann praktisch, wenn nur 25% Männer da sind, dann spielen die 75% weniger, wenn ganz wenige Männer da sind, dann spielen die Frauen nach den Frauenregeln und die Männer finden das vielleicht unangenehm und umgekehrt. Und wenn beide vertreten sind, dann muss man mit gemischten Regeln spielen und ich glaube, dass ist für alle angenehmer.
Nach Parship zog es dich ja dann wieder zu einem Verlag, dem Zeitverlag, wo du viele Jahre warst und wo du eigentlich ja auch bleiben wolltest. Was führte dazu, dass du deinen Führungsjob in diesem renommierten Haus dann 2008 gekündigt hast?
Ich habe einfach mich gestoßen an dem Stellenwert, den dieses Zeit-Online-Team und diese Organisation da in dem Gesamtverlag hatte. Es hört sich ganz toll an, Geschäftsführerin von Zeit Online. Und wie gesagt, ein super Unternehmen, tolle Leute. Ich war vorher 6 Jahre als Anzeigenleiterin total glücklich dort. Aber der Online-Bereich war ein Stockwerk tiefer als die anderen. Es herrschte einerseits ein wahnsinniger Druck, weil natürlich alle Beteiligten gemerkt haben, dass da passiert was. Ja, es wurde durchaus wahrgenommen. Aber niemand wusste wirklich, was zu tun ist. Niemand hatte die Geduld. Man denkt immer, digital geht alles so schnell, schnell. Digital ist schnell, aber was zu programmieren und ein Produkt zu bauen, was gut funktioniert, geht eben nicht schnell. Und die Vermarktung war unzureichend. Man kriegt als Online-Produkt nicht genügend Vermarktungsgelder ab. Alles konzentrierte sich auf Print. Und diese Kombination aus ganz viel Druck und ganz wenig Gestaltungsspielraum, da habe ich einfach gemerkt, dass mir das persönlich nicht gut tut.
Und es war dann ein Gefühl im Bauch oder wie hast du das gemerkt, ich muss was verändern?
Ich habe es gemerkt daran, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben keine Lust hatte, aus dem Urlaub zurückzukommen. Mhm. Das kannte ich nicht. Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Und dann habe ich natürlich erstmal hin und her überlegt. Alle haben mich für verrückt erklärt, diesen tollen Job zu kündigen. Und irgendwann war dann aber der Punkt, wo ich ganz klar war,
Ja. Und dann bist du gesprungen in
die Selbstständigkeit. Und dann bin ich gesprungen. Ich wusste noch nicht, ich habe das auch ganz sauber mit denen, ich habe da meine Kündigungsfrist noch weiter gearbeitet, alles war auch wirklich unproblematisch. Und dann habe ich erstmal als Beraterin gearbeitet und dann hat mich der Blitzschlag getroffen mit der Idee. Ja, es war wirklich, das war meine einzige Erleuchtung. Also ich bin nicht durch Yoga erleuchtet worden, sondern als Unternehmerin erleuchtet worden.
Es gab ja in deinem Leben schon mal eine Krise, als du Anfang 20 warst, die dich nachhaltig geprägt hat und die dich überhaupt erst so zum Thema Yoga gebracht hat. Was war denn da los?
Ich war Anfang 20 schwer krank. Ich hatte so ständig wiederkehrende Wirbelblockierungen und konnte mich ein Jahr lang praktisch nicht bewegen. Und bin da nur langsam wieder rausgekommen durch Bewegung. Yoga kannte ich damals noch nicht. Es ist aber meine Rückenprobleme, die mich zum Yoga geführt haben, deutlich später. Und dadurch bin ich zu dem Thema Yoga gekommen und mich hat diese Krise damals gezwungen, mein Leben lang so eine gewisse Balance zwischen Körper und Geist aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das hat mir letztendlich sehr gut getan.
Hat dir das dann in der Krise auch wieder geholfen, als du dann 2008 war das Jahr so gekündigt hattest und gemerkt hast, ich muss mein Leben verändern?
Ich glaube, es prägt einen insgesamt. Es war eine andere Krise, aber ich glaube, durch so eine Krise wird man einfach stärker und besinnt sich auf so eine innere Kraft, auch wenn außenrum alles nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Insofern hat es mich schon gestärkt. Yoga als Instrument hatte ich damals leider noch nicht. Yoga hilft mir jetzt in schwierigen Situationen, aber das ist erst so vor ungefähr 18 Jahren in mein Leben getreten.
Wie kamst du schließlich vor 10 Jahren auf die Idee, das Portal Yoga Easy zu gründen?
Ja, das war so. Ich hatte eben immer Rückenprobleme. Ich hatte ein kleines Kind und ich hatte
einen Beraterjob. Wie alt war das
Kind? Die war im Kindergartenalter. Mhm. Und ich hatte Rückenprobleme und ich habe gegoogelt nach einer Yoga-DVD, was damals der heiße Scheiß war.
Genau.
Genau. Und ich bin gestoßen auf ein kanadisches Angebot, die richtig authentisches Yoga online angeboten haben. Und ich war innerhalb von 3 Minuten mitgeliefert. Ja, sofort. Und dann habe ich das brav gemacht und dann hat das so ein paar Tage gedauert, tatsächlich, bis das von der rechten in die linke Gehirnhälfte oder umgekehrt geklickert ist. Das ist ein Abo-Modell, wie bei Parship. Mhm. Es ist ein tolles Thema, wie bei Parship. Also mit Parship macht man die Leute glücklich, mit Yoga macht man die Leute glücklich. Und ich weiß, wie man das macht. Ich weiß, wie man ein Startup aufbaut. Und ich bin gerade selbstständig. Also das gab
why
gar
not?
Keine... Nee, nicht why not, sondern es gab gar keine andere Möglichkeit.
Du hast hier dann eine Frau kennengelernt, die dich auf dem Weg sehr begleitet hat oder eine besondere Rolle gespielt hat. Wer war sie?
Das war Anna Trückes. Das ist die Grande Dame der deutschen Yoga-Szene. Ich hatte ein Buch von ihr, das große Yoga-Buch, sehr zu empfehlen. Gibt es in der 99. Auflage inzwischen, glaube ich, um mir daraus auch ein bisschen Yoga beizubringen. Und habe sie einfach als, aus meiner Sicht, ich kannte mich mit Yoga überhaupt nicht aus, führende Expertin angesprochen. Und zwar habe ich sie einfach auf Xing gefunden. Also ich hätte sonst nie gewusst, wie ich sie so ansprechen kann. Wir haben uns getroffen in Berlin und es war eine wirklich tolle Verbindung von Anfang an. Man muss sich das vorstellen aus ihrer Sicht. Also sie ist ein bisschen älter als ich. Sie ist sehr intensiv in der Yoga-Szene. Ich war für sie eine unbekannte Internetmanagerin, die nichts mit Yoga zu tun hatte. Aber wir haben so eine Verbindung aufgebaut dann und sie hat mich von Anfang an unterstützt.
Und hat dann mit dir gegründet auch?
Sie hat eine Beteiligung bekommen, eine kleine aber nur. Und sie hat für den Inhalt gesorgt. Sie ist dafür verantwortlich, dass Yoga Easy so eine offene Plattform ist. Sie hat immer dafür plädiert, dass wir verschiedene Yoga-Stile anbieten zum Beispiel. Und sie hat ihre ganzen Kumpels, die allerbesten deutschsprachigen Lehrer angerufen und sie mehr oder weniger gezwungen, mit uns Yoga-Videos zu drehen. Und ohne sie wären wir nicht da, wo wir jetzt sind.
Was mich jetzt interessiert, warum war das Unternehmertum genau die richtige Lösung für dich?
Ich habe vorher schon sehr, sehr gerne bei den Unternehmen gearbeitet, bei denen ich war. Aber das Unternehmertum, da wäre ich vorher nicht drauf gekommen. Aber es liegt mir, glaube ich, extrem, weil ich Stück für Stück aufbauen kann. Ich kann es so machen, wie ich mir das vorstelle. Ich kann das Unternehmen nach innen so in der Zusammenarbeit so gestalten, wie ich das angenehm finde für alle. Ich kann mir meine eigenen Ziele setzen. Mit Verantwortung habe ich kein Problem. Mit Entscheidungen treffen habe ich kein Problem. Ich habe irgendwann verstanden, dass es beim Unternehmertum nicht darum geht, das irgendwie schon zu wissen, wie das geht.
Sehr gut. Vielen Dank für diesen Punkt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für alle Frauen, die zuhören. Man muss nicht das Know-how zu 150% mitbringen, wenn man sich selbstständig macht.
Also überhaupt nicht. Der Job besteht da drin, Probleme zu lösen. Und wenn man das eine gelöst hat, dann kommt das nächste. Und dann darf man nicht denken, oh Gott, ein Problem, ich muss irgendwas falsch gemacht haben, sondern, oh, das nächste Problem. Jetzt ist es mein Job, das zu lösen. Ich hatte, als ich angefangen habe, zugegebenermaßen Erfahrung im Aufbau von Startups, aber ich hatte null Ahnung von Yoga. Ich hatte keine Ahnung von Videos, also diese wichtigen Dinge. Außerdem das Wissen, was ich von Parship hatte, war teilweise schon wieder veraltet. Man muss sich ja ständig neu erfinden im Internet. Wir machen das jedes Jahr, dass wir uns komplett neu aufstellen in vielen Gebieten. Und man muss einfach den nächsten Schritt machen. Und wenn man es selber nicht weiß, dann sucht man sich jemanden, der es weiß. Oder man probiert aus, was besser funktioniert. Und das macht letztendlich riesigen Spaß.
Wie haben sich deine Arbeitstage jetzt verändert im Vergleich zu früher, als du im Konzern warst? Und natürlich interessiert es mich und die Zuhörer sicher auch, wie reagiert jetzt deine Gesundheit auf das Unternehmertum? Ist es besser geworden?
Es ist besser geworden. Also ich will nicht lügen. Es gibt schon mal auch nachts, sag ich mal, Stunden, wo man sich Gedanken macht, ob auch alles so richtig ist. Aber die hat es als Angestellte auch gegeben. Es ist ja auch ein Führungsjob. Da macht man sich ja auch Gedanken, weil einem das nicht egal ist, was da passiert. Aber der Tag ist flexibler geworden. Ich glaube allerdings, dass auch der Konzernjob sich inzwischen verändert hat. Ja, also ich meine, ich bin jetzt 10 Jahre Unternehmerin. Inzwischen hat sich auch die Arbeit in den Konzernen geändert. Aber für mich war früher klar, es gibt, also nun hatte ich ein kleines Baby. Das heißt, ich habe irgendwann auch pünktlich Schluss gemacht, so dass ich 7 zu Hause war. Aber es war klar, es gab so ungefähr von 9 bis 18 Uhr komplett Bürozeit mit vielen Meetings. Man war relativ formell gekleidet und ist dann mal zum Mittagessen irgendwo hingegangen, um sich da wieder hinzusetzen. Jetzt ist es abwechslungsreicher. Also man rennt mehr hin und her, man arbeitet mal zu Hause, man arbeitet im Job, man setzt sich bei uns, naja gut, wir Yogis spinnen natürlich auch ein bisschen, wir setzen uns auch mal auf den Boden, um ein Meeting zu machen. Man geht mal zwischendurch spazieren. Es ist so ein bisschen bewegter geworden.
Wie viele Mitarbeiter hast du mittlerweile?
25.
Kommen wir nun nochmal auf dein digitales Produkt zu sprechen. Was ist der Vorteil von Online-Kursen und warum nutzt du selbst lieber Videos, statt ins Studio zu gehen?
Was mir ziemlich wichtig ist, ist, dass das kein Gegensatz sein muss. Ich gehe natürlich ins Yoga-Studio. Mhm. Auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche. Und ich versuche es zweimal zu schaffen. Mhm. Am Wochenende immer auf jeden Fall. Und es ist was anderes. Es ist nicht vergleichbar. Man nimmt sich eben 90 Minuten Zeit. Man ist in der Gruppe. Man ist persönlich zusammen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und die meisten unserer Mitglieder machen das auch. Nicht anstatt, sondern zusätzlich. Und das ist der Riesenvorteil. Ich kann einfach mehr Yoga in meinen Alltag einbauen. Ich kann es machen, wann es mir passt. Ich kann kürzere Sequenzen machen. Ich kann mehr Dinge ausprobieren. Yoga-Stile, Yoga-Stunden, die ich vielleicht so ohne weiteres nicht finden würde. Und es wird einem so viel leichter gemacht, tatsächlich jeden Tag etwas zu machen. Und es ist ja nicht unwichtiger geworden. Ja, die Digitalisierung bringt ja auch Gefahren für die Gesundheit, wenn wir ständig unseren Kopf über dem Telefon haben. Und das ist aber nur, was wir damit machen. Man kann sie eben auch positiv nutzen. Man kann mit unserer App meditieren. Man kann morgens, abends, am Wochenende, wenn man es eben auf keinen Fall sowieso schaffen würde, ins Studio zu gehen, das immer noch machen.
Das heißt, Digitalisierung macht uns gesünder.
Wenn wir sie richtig einsetzen, ja. Wenn wir sie falsch einsetzen, nicht.
Okay, das stimmt.
Es hilft auch bei der Motivation. Also man kann mit diesen Apps dann auch sagen, so, ich habe jetzt so und so viele Stunden gemacht oder ich mache ein Programm, wo ich jeden Morgen ein Yoga-Video mache oder habe auch diese 7-Minuten-Trainings-App. Irgendwie hilft es auch beim Kampf gegen den inneren Schweinehund. Aber wenn man natürlich das Telefon nur dafür nutzt, auf Social Media rumzuscrollen, dann hat man mehr Rückenschmerzen als vorher.
Beim Yoga selber gehen ja auch viele Menschen ins Studio, um so ein Community-Feeling zu haben. Also ich bin nicht alleine. Entsteht es so beim digitalen Yoga-Machen auch? Gibt es so ein Community-Feeling unter euren Nutzern?
Wir haben natürlich, die Yoga-Szene an sich ist eine große Community und wir haben natürlich auch unsere Community. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, wo die User sich gegenseitig Fragen beantworten. Aber ich glaube, bei uns ist die Verbindung tatsächlich eher zwischen dem Schüler zu Hause und der Lehrerin. Okay. Also das heißt, obwohl der Lehrer gar nicht da ist, durch diese sehr persönliche Art zu unterrichten, hat man das Gefühl, man kennt denjenigen. Das stellen wir dann auch fest, das erzählen mir auch die Lehrer, die Leute kommen auf sie zu und sagen, ich habe das Gefühl, dass ich dich schon kenne, weil ich dich auf Yoga Easy gesehen habe. Und diese Verbundenheit wird ja sowieso beim Yoga gepflegt. Also auch wenn man ohne App irgendwo sitzt und Yoga macht und meditiert, verbindet man sich ja im Geiste mit dem Universum, mit den anderen Yogis. Und diese Verbundenheit ist schon generell sehr wichtig.
Ich habe das Gefühl, dass diese digitalen Sport- und Gesundheits-Apps vor allem uns Frauen wirklich eine große Hilfe leisten. Ja, also ja. Wenn man Mutter und berufstätig ist und so, dass
absolut.
Man trotzdem so diese Zeit genau nutzen kann. Würdest du sagen, dass so moderne Technologie uns ermöglicht, selbstbestimmter zu leben heute im Jahr 2019?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das wird einem, war nie so leicht, wenn man merkt, man ist mit irgendwas unzufrieden, dann einfach eine Lösung zu finden, die für einen passt. Es gibt so viel Informationen im Internet. Man kann 1000 Morgenroutinen googeln, was da für einen passt. Man kann sich ernähren, wie man möchte. Man kann sich da Informationen holen. Man kann einfach den Tag viel besser gestalten. Man hätte vorher noch nicht mal gewusst, wo das Problem ist. Man kann Leute finden, die das gleiche Problem haben und man findet entsprechende Angebote, um auch gerade als berufstätige Mutter zum Beispiel, dass man sich seine kleinen Inseln schaffen kann, die man eben für sich hat, wo man für sich was Gutes tut. Und ich weiß gar nicht, wie man das vorher gemacht hätte. Beim Abwaschen.
Wie ist es so jetzt im Rückblick, wenn du überlegst, welche Learnings von Parship, von deiner früheren Karriere sozusagen, hast du mitgenommen? Welche haben dir geholfen jetzt im Aufbau deines Unternehmens?
Es war zum einen natürlich dieses Abo-Modell, wo ich gemerkt habe, dass das sowohl für die Kunden als auch für die Firma eine Verlässlichkeit und Sorgenfreiheit bringt. Die, wo man dann sehr systematisch das Unternehmen aufbauen kann und das Angebot immer verbessern kann. Dann war es für mich der natürlich auch ein technisches Grundverständnis und diese Zuversicht, dass ich das kann. Also es war natürlich erstmal eine Bestätigung, dass das gut funktioniert.
Ich möchte auch gerne mit dir über Vereinbarkeit und deine Rolle als Mutter sprechen. In der letzten Folge habe ich mit zwei berufstätigen Müttern gesprochen, nämlich Christiane Hasis und Angela Nelissen von Unilever, die im Jobsharing arbeiten und sehr spannende Dinge über ihr Arbeitsmodell erzählt haben. Angela sagte mir, dass sie sich nach der Geburt ihrer Tochter nicht zwischen Job und Familie entscheiden wollte. Sie wollte einfach beides. So geht es, glaube ich, vielen Frauen, auch weil sie so gerne arbeitet. Wie war das eigentlich bei dir? Gab es für dich Unterschiede zwischen Selbstständigkeit und Angestellten-Dasein?
Ich fand es leichter als Selbstständige, weil ich mehr Gestaltungsspielraum hatte. Ich musste nicht darauf achten, dass ich als Abteilungsleiterin oder Geschäftsführerin eben einfach präsent bin, damit die anderen denken, dass das alles seine Richtigkeit hat, sondern es geht bei uns, ich muss auch sagen, bei Yoga Easy gibt es wahnsinnig viele Teilzeitkräfte.
Ich würde sagen, wie ist es bei dir? Also du hast ja gesagt, 25% Männerquote, ja?
Genau.
So ungefähr, also viele Frauen. Wie sieht's da mit Teilzeitmodellen aus?
Wir haben überwiegend Teilzeitmodelle.
So wie bei uns. Ja. Und überwiegend Mütter dann auch.
Gar nicht mal nur. Wir haben auch Yogalehrerinnen ohne Kinder, die Yoga unterrichten möchten und deshalb Teilzeit arbeiten. Und wir haben auch viele Väter, die tatsächlich sich um ihre Kinder mitkümmern wollen.
Sehr gut.
Ja, das muss ich wirklich sagen.
Die es wirklich auch machen und Role Models für andere Männer sind. Das finde ich großartig.
Also genau, und ich merke das, wenn in der Firma das so vorgelebt wird, dass es ganz normal ist. Also bei uns ist zum Beispiel am Freitag, wir sind ja unter uns, kann ich ja verraten, sind nicht so viele Leute im Büro. Ganz viele arbeiten entweder 32 Stunden und haben den Freitag frei oder sie machen Homeoffice am Freitag. Und wenn das überall vorgelebt wird, dass man Karriere machen kann, auch mit Teilzeit, also für mich ist Jobsharing sowas von selbstverständlich. Ich würde das nicht Jobsharing nennen, sondern man schneidet die Führungsposition eben so zu, dass sie zu managen ist in der Zeit. Das gibt überhaupt gar keinen Grund. Also Personalführung kann man sich ja auch aufteilen. Die eine kümmert sich mehr ums Fachliche, die andere kümmert sich mehr um die Mitarbeiter. Dann kann ich sagen, du bist für diese Aufgabe zuständig, du bist für die andere Aufgabe zuständig. Mhm. Durch die digitale Erreichbarkeit muss man sich ja auch nicht immer über alles auf dem Laufenden halten, Klammer auf. Das wiederum ist ja durch die Digitalisierung auch einfacher geworden, sondern wenn dann wirklich Person A irgendwas entscheiden muss und Person A ist gerade nicht da, dann schreibt man ihr mal kurz eine Nachricht und klärt das mit ihr ab.
Muss ich gleich natürlich fragen nochmal, welche Tools nützt ihr?
Wir nutzen Ticketing-Systeme, Asana und Jira, so dass alles immer zu einer Aufgabe vorliegt und jeder kann das, egal wo er oder sie gerade ist, und kann drauf zugreifen. Wir haben Kommunikationssysteme, so Chatsysteme, Slack benutzen wir, WhatsApp natürlich, E-Mail, ja, genau, also wir sind da natürlich voll ausgestattet. Und das hilft extrem. Es hilft einfach extrem, die Familie und Beruf und den Beruf miteinander zu vereinbaren. Aber man darf es eben auch nicht übertreiben. Mhm. Bei uns gilt eben auch, wer Teilzeit arbeitet, arbeitet auch Teilzeit und ist nicht immer erreichbar, wenn irgendwas, also wenn die Seite offline ist, dann ist jeder erreichbar. Ja. Aber alles andere, da muss man sich eben auch so ein bisschen an die Zeiten halten. Und es wird nicht erwartet, dass jemand abends um 22.03 Uhr sofort antwortet.
Was würdest du Frauen raten, die mit Kind jetzt Vollzeit arbeiten wollen, so aus deinen Erfahrungen heraus?
Also zum einen, wenn man jetzt noch kein Kind hat und sich das noch gar nicht so richtig vorstellen kann, würde ich erstmal sagen, es geht und man muss deshalb nicht, also ich hatte eher vor den emotionalen Konsequenzen Angst als vor der Anstrengung. Frauen haben kein Problem mit Anstrengung, aber vielleicht haben sie Angst davor, wie das wird, das Kind nicht die ganze Zeit um sich zu haben. Und ich muss sagen, wenn die Betreuung gut ist, dann funktioniert das auch sehr gut. Und man hat immer noch sehr, sehr viel Zeit für das Kind, auch wenn man Vollzeit arbeitet. Und man kann sehr innige Stunden verbringen. Und deshalb wäre mein Tipp, vor allem auf eine gute Betreuung zu achten. Da muss man einfach ein gutes Gefühl haben, den Mann mit in die Pflicht nehmen. Mhm. Und im Job mehr Mut haben, als auch ich das hatte. Es war natürlich damals noch eine andere Zeit, vor 15 Jahren, aber auch ich hätte sagen müssen, ich will Freitagnachmittag zu Hause arbeiten. Was für ein Quatsch. Warum musste ich da Freitagnachmittag auch im Büro sitzen? So ein Unsinn. Also da mehr Mut zu haben.
Auch mit dem Arbeitgeber in Kontakt zu treten und in Dialog zu treten und einzufordern, was man möchte.
Genau. Weil das, ich glaube, das kann, ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen das unterschätzen, wie wertvoll sie eigentlich für das Unternehmen sind und wie sehr eigentlich der Arbeitgeber bereit sein würde, darauf einzugehen.
Jobsharing so in der Geschäftsführerposition, die du jetzt hast, könntest du dir das vorstellen?
Ich mache das praktisch schon. Also ich habe eine ganz tolle Stellvertreterin und wir teilen uns sehr viele Dinge auf. Jetzt beide noch in Vollzeit, aber theoretisch könnten wir auch beide irgendwann etwas zurückstecken, wenn wir das wollten. Wir haben jetzt keine kleinen Kinder mehr, aber ich finde, das ist so selbstverständlich, dass ich das Wort fast schon überflüssig finde.
So zum Abschluss natürlich nochmal die Frage, was bedeutet für dich so persönlich das Motto Connected Chicken?
Für mich war immer schon, naja, nicht immer schon, am Anfang war ich ja alleine unter Männern. Die waren ja auch teilweise sehr, sehr nett, aber seitdem ich vor allem seit der Zeit bei Parship und dann später bei der Zeit, wo auch extrem viele Frauen in Führungspositionen waren, immer sehr wichtig die Unterstützung durch Frauen. Die Ermutigung, die, also ich bin auch bei so Frauen-Netzwerktreffen, du ja auch, wir sehen uns da manchmal. Und die Atmosphäre der gegenseitigen Unterstützung, teilweise praktische Hilfe, aber vor allem diese moralische Unterstützung, die ist einfach extrem wertvoll. Und durch die Digitalisierung wird das erleichtert.
Wie können wir dieses Connected She Can Motto noch mehr unterstützen und fördern unter uns Frauen?
Ich glaube, genau durch solche Podcasts, wie du sie machst, dass man das mehr nach außen trägt, dass man mehr so Mutmach-Vorbilder hat.
Also Frauen, die sich gegenseitig unterstützen und aber auch zeigen, es funktioniert und du kannst dein Leben leben, die Wirtschaft und das Leben. Und durch die Digitalisierung haben wir genug Tools zur Hand, um das
ganz
alles
genau
hinzubekommen.
Ermutigung ist, glaube ich, das Wichtige.
Im Yoga wird ja immer sehr viel mit Mantras gearbeitet. Jetzt so deswegen die Abschlussfrage ganz passend zu deiner zu deinem Unternehmen. Gibt es ein Lieblingsmantra, das du mit uns teilen möchtest?
Ich bin ja keine Yoga-Lehrerin und Mantren sind meistens auf Sanskrit und die muss man singen und so, also da oder rezitieren. Da halte ich mich jetzt ein bisschen zurück, genau. Aber es gibt natürlich sehr viele schöne Weisheiten aus dem Yoga und eine, die ich besonders gut finde, ist, du kannst die Welle nicht aufhalten, aber du kannst auf ihr surfen. Und das finde ich deshalb schön, weil es zeigt, wie einem die eigene Einstellung sehr helfen kann. Und das lernt man beim Yoga, weil es anstrengend auf der Matte wird und man soll trotzdem ruhig atmen und lächeln. Und das nimmt man mit in das andere Leben, in das übrige Leben und man lernt, egal was kommt, daraus innere Einstellung positiv zu halten und das Beste draus zu machen und das zu ändern, was man ändern kann und das, was man nicht ändern kann, damit so gut wie es geht umzugehen.
Vielen Dank für diesen schönen Schlusssatz. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die nächsten 10 Jahre mit Yoga Easy und mit allem, was du
kommst. Wünsche ich dir auch, Katja. Es hat viel Spaß gemacht. Danke.
Danke dir. Alles Gute. Das war unsere 4. Folge im Vodafone-Podcast Connected She Can. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet inspirierende Gedanken aus unserem Gespräch mitnehmen. Beim nächsten Mal spreche ich mit einer Frau, die vom heimischen Dachboden aus ein erfolgreiches E-Commerce-Startup startete und ganz bewusst eine bessere Form von Unternehmen aufbaute, besonders für Frauen. Wie das aussieht, erfahrt ihr in unserer nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid bei unserem Podcast Connected She Can.